Ja, wie es Johannes vorhin schon erwähnt hat, wir kommen zum Ende unserer Predigtreihe Der Himmel, unsere Heimat. Und es war uns in dieser ganzen Predigtreihe immer wieder wichtig aufzuzeigen, dass wir, wenn wir über den Himmel sprechen, da nicht irgendwie ein geistliches Hirngespinst vor uns haben, irgend so ein Wunschtraum, wo wir uns auf etwas vertrösten, was in der Zukunft irgendwann mal passieren wird. Sondern es war uns wichtig darzustellen, dass der Himmel ein realer, erlebbarer, fassbarer Ort ist. Und genau weil das so ist, hat diese Tatsache, diese Wahrheit das Potenzial, uns eine echte Hoffnung zu geben für unseren Alltag im Hier und Heute. Und mit dem Wissen, was wir so die letzten 3 Wochen über dieses Thema jetzt angehäuft haben, wenn man damit jetzt die Bibel liest, passiert was ganz Interessantes. Man liest das natürlich mit ganz anderen Augen und plötzlich macht die eine oder andere Bibelstelle plötzlich Sinn und führt auf das zurück, was wir in den letzten Wochen auch gehört haben. Ich möchte euch da mal ganz kurz etwas praktisch mit hineinnehmen aus einer Bibellese, die ich in der letzten Woche gehabt habe. Die kommt aus Jesaja 11, die Verse 1 bis 10 und ist überschrieben mit der Messias und sein Friedensreich. Da heißt es in den ersten 2 Versen: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais, und ein Zweig aus seiner Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Ganz interessanter Aspekt. In diesen ersten beiden Versen lernen wir, wer der Messias ist. Er ist der kommende Retter dieser Welt und ein direkter Nachkomme Davids, also stammt aus der direkten Königslinie Israels. Und wir lernen hier, dass die ganze Kraft Gottes, seine ganze Weisheit, seine Schönheit auf ihm liegen wird. Und wenn wir dann weiterlesen, Vers 3, dann heißt es da: Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, sondern Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Sondern wird mit der Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Was für eine Wahrheit! Am Ende dieser Zeit, am Ende dieser Welt wird Gott ein gerechtes Gericht halten. Alles Böse wird bestraft. Und die Armen, diejenigen, die Leid in dieser Welt tragen mussten, die werden belohnt und dürfen in ihren ewigen Ruheplatz bei Gott eingehen. Was für ein wichtiger Aspekt, den wir auch eben in den letzten 3 Wochen gehört haben. Das, was wir hier wieder lernen dürfen, am Ende dieser Zeit, am Ende dieser Welt wird Gott Gericht halten und jeder wird Rechenschaft ablegen müssen für die Art und Weise, wie er gelebt hat. Und die Bibel sagt uns hier: Gott wird das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Jede Ungerechtigkeit, jede Unterdrückung, jeder Missbrauch, Gewalt, Hass, Mord dieser Welt wird dann auf den Tisch kommen. Und Gott wird ein gerechtes Gericht halten. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, denn diese Tatsache gab und gibt immer noch so vielen Milliarden Menschen eine lebendige Hoffnung. Wie kann ich sowas sagen? Was meine ich denn damit? Wir bekommen es ja gerade im Moment groß mit. Eine riesige weltweite Rassismusdebatte, ausgelöst durch die wiederholt schlimmen Aspekte und Ereignisse in Amerika. Und wir alle kennen die Geschichte der Sklaverei, die ganz eng auch mit vielen westlichen und europäischen Ländern hier verbunden ist. Ungeheures Leid, das Menschen anderen Menschen zugefügt haben. Was hat das jetzt mit dem Himmel zu tun, über den wir sprechen? Wenn wir uns mal die Lieder anschauen, die Spirituals, die in dieser Zeit von den Sklaven geschrieben wurden, dann können wir was super Interessantes erkennen. Wir können an diesen Liedern erkennen, dass sie ganz viel in ihren Texten von dieser neuen Welt sprechen, über die wir uns in den letzten 3 Wochen unterhalten haben. Über diese neue Welt, die da einmal kommen wird. Macht mal diesen Faktencheck zu Hause. Ist echt interessant, das zu beobachten. Und man könnte ja meinen, dass unter diesen Umständen in dieser Sklaverei diese Texte dieser Lieder von Widerstand, von Revolution und von Gegenwehr sprechen. Nein, stattdessen sprechen diese Liedtexte über den Himmel, über das, was wir in den letzten 3 Wochen gehört haben. Sie sprechen von den neuen Kleidern, die wir dort tragen werden, von der zukünftigen Freiheit der Kinder Gottes, von den Wohnungen, die Gott dort für uns bereithält, von der Gerechtigkeit, die einmal kommen wird. Da könnte man jetzt fälschlicherweise ja meinen, diese Lieder, die haben die Sklaven damals nur zahm und fügsam gehalten, dass sie sich nicht gegen ihre Unterdrücker auflehnen. Aber die Forschung hat nachgewiesen, dass gerade das Gegenteil der Fall ist. Diese Texte, diese Inhalte über Gottes Gerechtigkeit, über sein Gericht, über das Böse und über diese wunderbare neue Welt, in die wir eingehen werden. Diese Inhalte haben den Sklaven damals eine lebendige Hoffnung gegeben, eine Kraft gegeben, in ihrem Leid auszuhalten, dieses Leid zu kompensieren und zu ertragen und auf diese wunderbare Belohnung vorauszuschauen, die sie in der neuen Welt erhalten werden. Wir dürfen uns an diesem Punkt natürlich nicht falsch verstehen, ihr Lieben. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir uns einfach mit Ungerechtigkeit abfinden und alles belassen, wie es ist. Das bedeutet nicht, dass wir nicht schon hier und heute gegen Ausbeutung und Missbrauch und Unterdrückung uns einsetzen können. Aber bei all dem dürfen wir wissen, es wird ein Tag kommen, an dem Gott und Gottes Gerechtigkeit das letzte Wort haben. Das Böse wird am Ende nicht siegen. Es wird bestraft und für immer weggetan in Gottes neuer Welt. Sehen wir das nicht? Erkennen wir das nicht, dass diese Sehnsucht in uns Menschen drinsteckt, genau nach dieser Gerechtigkeit? Dass alles recht gemacht wird? Schaut euch mal die Medien, die Filme heutzutage an. Immer wieder dieser Aspekt, der Kampf Gut gegen Böse. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt, aber wie wohltuend ist es, wenn das Böse am Ende besiegt wird und alles wieder gut wird und die Helden in den Sonnenuntergang streifen. Wisst ihr, das ist eine tiefe Sehnsucht, die wir Menschen in unserem Herzen drin haben. Und ich finde es einfach so faszinierend, wie die Bibel uns plausibel erklärt, wo das herkommt und warum wir so denken und vor allem, wo es hinführen wird. Gottes Gericht und Gerechtigkeit haben das letzte Wort. Wenn wir diesen Text weiter betrachten, dann lesen wir mehr von diesen Dingen, die wir auch in den letzten Wochen gehört haben. Gerade mal letzte Woche hat Daniel davon gesprochen, wenn wir Vers 6 uns weiter anschauen. Da heißt es, da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. In dieser kommenden neuen Welt wird es Tiere geben. Panther, Ziegen, Löwen, Bären, Schlangen, alle sind sie da. Und das Faszinierende, friedlich liegen sie nebeneinander. Krass, oder? Ein Löwe, der nicht ein anderes Tier reißen muss, sondern er wird Gras fressen, er wird sich davon ernähren. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob Klein Annas Katze in den Himmel kommen wird, wenn sie hier auf dieser Erde stirbt, aber die Bibel sagt ganz deutlich, diese neue Erde, diese neue Welt wird bevölkert sein. Und das nicht nur von Menschen. Und wir werden nicht faul da herumliegen und den lieben langen Tag nichts machen, obwohl sich der eine oder andere das vielleicht wünscht. Aber schaut hier nochmal auf Vers 6. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleiner Knabe wird sie leiten oder weiden, sagt eine andere Übersetzung. Keine Ahnung, ob wir alle Jobs haben werden wie im Mittelalter, wo wir Kühe weiden werden. Aber egal, in Gottes neuer Welt wird es Dinge zu tun geben. Und nicht zuletzt weist dieser Text in Jesaja 11 uns nochmal darauf hin, dass Gott seine Wohnung bei den Menschen haben wird. Er wird dort bei ihnen sein. Schaut mal auf Vers 10. Es wird geschehen zu der Zeit, dass diese Wurzel Isais, das ist Jesus, das ist der Messias, dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, wo er wohnt, die wird herrlich sein. Hier wird eben nochmal auf den Messias in der Person Jesus hingewiesen. Und da an diesem Punkt muss man nochmal genauer hinschauen. Weil Jesus immer wieder im Zusammenhang mit diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde erwähnt wird. An einigen Stellen in der Bibel, und wir haben es vorhin in der Einleitung schon gehört, wird nämlich Jesus als der Erstling der neuen Schöpfung Gottes beschrieben. 1. Korinther 15 heißt es, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Dieser Begriff Erstling wird in der Bibel eigentlich oft dazu benutzt, wenn man die Früchte, die ersten Früchte seiner Ernte zu Gott als Opfer darbringt. Was bedeutet das jetzt aber, dass Jesus der Erstling von Gottes neuer Schöpfung ist? Dieses Wort Erstling kann man auch noch übersetzen mit erster Rate bezahlen. Oder eine erste Anzahlung leisten. Aber Anzahlung wofür? Jesu Auferstehung ist die erste Anzahlung dessen, was eines Tages in seiner ganzen Fülle im neuen Himmel und der neuen Erde passieren wird. Jesu Auferstehung zeigt uns, was eines Tages in einem noch viel größeren Ausmaß mit dieser Welt passieren wird. Vielleicht erinnert ihr euch an diesen Text in Offenbarung 21, wo Johannes sieht, wie dieses neue Jerusalem, diese Stadt Gottes aus dem Himmel auf die Erde herabkommt, heißt es da. Ganz wichtiges Wort, herabkommt. Wenn das dann irgendwann mal passieren wird, wird das nicht das erste Mal sein, dass der Himmel auf die Erde kommt und die Erde verwandelt wird. Vor ziemlich genau 2000 Jahren ist das nämlich schon mal passiert. An Weihnachten feiern wir das. Da kam der Himmel auf die Erde in Jesus Christus. Da hat Gott uns besucht. Da ist Gott gekommen und weilte unter uns. Und seitdem ist durch die Person Jesus Christus diese Welt nicht mehr dieselbe. Jesus hat sie verändert. Und er wird es wieder tun in dieser kommenden neuen Welt. Was meine ich da genau damit? Was wird sich denn genau verändern? Es werden viele Dinge sein, aber ein paar Aspekte möchte ich herausgreifen. Nach Jesu Auferstehung hatte Jesus zum Beispiel einen neuen Leib, einen neuen Körper. Und auch wir werden einen solchen neuen Körper, einen sogenannten Auferstehungsleib haben, nachdem Gott uns neu macht. Gott wird nicht nur unseren Geist auferstehen lassen. Er hat uns als Körper und Geist geschaffen und so wird er uns auch einen neuen Körper schenken. Gesund, fit und gut aussehend, sagt uns da die Bibel voraus. Das sind Merkmale des neuen Himmels. Dort werden wir essen, wie es Jesus getan hat nach seiner Auferstehung. Erinnert ihr euch? Er war hungrig, hat seine Jünger nach einem Fisch gefragt und hat sich hingesetzt und mit ihnen gegessen. Dort im Himmel werden wir tanzen, wir werden singen, Lobpreis machen, wir werden arbeiten, alles Dinge, wozu wir einen gesunden neuen Körper brauchen werden, den wir dort geschenkt bekommen. Ihr Lieben, das bedeutet es, eine lebendige Hoffnung zu haben. Wir werden am Ende dieser Welt nicht so ein paar geistvolle Wesen sein, die auf irgendwelchen Wolken hin und her schweben und Harfe spielen. Nein, ein großes Fest auf einer neu gemachten Welt mit dem Himmel mitten auf Erden. Das ist, was uns bevorsteht. Das ist die Zukunft dieser Welt. Gericht über das Böse und Umzug in Gottes neue Welt. Wenn du Jesus als deinen Retter und Erlöser kennst, dann ist das deine Zukunft, auf die du zugehst. Dieses Wissen kann und darf unser Leben heute schon verändern. Es kann und darf und wird uns echte Kraft und Hoffnung geben für unseren Alltag heute. Aber wie soll das geschehen? Wie kann das funktionieren? Wie kann eine Tatsache über etwas, das in der Zukunft passiert, mir heute Kraft und Hoffnung schenken? Jemand hat mal gesagt, wir Menschen leben heute so, wie wir glauben, dass unsere Zukunft wird. Hört da bitte mal ganz genau hin. Das ist nämlich eine ganz wichtige Erkenntnis über das, was Hoffnung ist und wie sie funktioniert. Wir Menschen leben heute so, wie wir glauben, dass unsere Zukunft wird. Diejenigen, die glauben, dass wir auf eine Klimakatastrophe zugehen, die setzen sich heute für erneuerbare Energien ein, oder? Wir leben heute so, wie wir glauben, dass die Zukunft wird. Wer heute glaubt, dass zu viel Fleischkonsum ungut ist, der wird heute zum Vegetarier, oder? Oder zumindest ist er bewusster oder weniger. Wir leben heute so, wie wir glauben, dass die Zukunft wird. Lasst mich das nochmal an zwei weiteren Beispielen euch deutlich machen. Zwei Menschen werden zusammen in einen Raum gesteckt mit derselben Aufgabe, jeden Tag für 10 Stunden DIN A4 Blätter zweimal zu falten. Jeden Tag 10 Stunden dieselbe stupide Aufgabe. Dem einen sagt man dazu, dein Jahresgehalt liegt für dich dabei bei 20.000 Euro. Dem anderen sagt man, dein Jahresgehalt liegt bei 20 Millionen Euro. Was passiert in dieser Situation? Nach ein paar Wochen wird der eine sagen, ah Mann, was für ein dummes Geschäft, oder? Blödes Papier hier falten, rutscht mir doch ein Buckel runter, ich kündige, ich gehe. Der andere wird sagen, ich weiß gar nicht, was der hat. Ist doch ein cooler Job hier, passt für mich, ist warm und trocken hier drin, ich habe nichts zu klagen. Menschen leben heute so, wie sie glauben, dass ihre Zukunft wird. Ein zweites Beispiel vielleicht noch, eine wahre Geschichte. Zwei Männer werden festgenommen und werden zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Der eine erfährt zu Beginn seiner Haft, dass seine Frau und Kinder umgekommen sind. Und der andere erfährt, dass seine Frau und Kinder leben und auf ihn warten. Für den Moment dieselben Umstände, aber der eine Mann, der stirbt nach wenigen Jahren in seiner Haft, hoffnungslos, kein Ziel vor Augen. Der andere hat Kraft, der bleibt stark, der beißt sich durch, er kommt auf freien Fuß. Er lebt heute so, wie er erwartet, dass seine Zukunft wird. Ihr Lieben, Hoffnung hat damit zu tun, wie ich meine Zukunft sehe. Welche Erwartungen hast du für deine Zukunft? Was denkst du, was auf dich zukommt, was dir bevorsteht? Denkst du, dass wenn du deine Augen hier zumachst, dass dann alles vorbei ist? Niemand wird sich jemals an irgendetwas erinnern, was hier auf dieser Erde passiert ist, wenn dann mal alles vorbei ist? Wie lebt man dann heute, wenn das meine Gedanken über meine Zukunft sind? Ich habe vor kurzem eine Reportage über eine Selfmade-Millionärin gesehen, Anfang 60, und sie sagte, ich würde so gerne wieder nochmal von vorne anfangen. Jeder Tag hat nur 24 Stunden und bringt uns dem Tod näher. Und deshalb muss ich so viel an Erlebnissen in diesen jeden einzelnen Tag hineinpacken. Ich habe mir so gedacht, wow, wie schade, wie schwierig, keine Hoffnung über dieses Leben hinaus. Hoffnung hat etwas damit zu tun, wie ich meine Zukunft sehe. Wie geht's dir damit? Hast du eine gute Hoffnung für dein Leben und darüber hinaus? Lebst du mit Hoffnungslosigkeit? Und wenn ja, was kannst du damit tun? Gibt es überhaupt was zu tun mit dieser Hoffnungslosigkeit? Und da einfach nochmal wieder dieser Hinweis, wie auch in diesen letzten Wochen. Das ist das Angebot an dich. dem Glauben zu schenken, was wir da gehört haben, über das, was wir sprechen. Dem Glauben zu schenken, was Jesus am Kreuz getan hat und was seine Auferstehung von den Toten für mich und uns heute bedeutet. Was meine ich damit? Lasst mich noch mal kurz erklären. Vielleicht habt ihr das in eurem Leben schon mal selbst so erlebt. Ihr hattet in eurer Kindheit vielleicht so einen Platz, der war einfach super. An diesen Platz habt ihr die tollsten Erinnerungen. Vielleicht so ein Urlaubsort, ein Strand, ein Berg, eine Stadt oder irgendein Platz. Und dann zieht ihr weg und nach ganz vielen Jahren als Erwachsener geht ihr nochmal zurück an diesen Punkt und ihr steht dann da und ihr denkt so, das ist der Platz? Habe ich irgendwie anders in Erinnerung? War irgendwie toller? War irgendwie schöner? War irgendwie größer? War irgendwie besser? Warum ist das so? Warum passiert das? Es ist das, was Goethe und große deutsche Schriftsteller mit Sehnsucht beschrieben haben. Wir haben eine Sehnsucht in unserem Herzen, die zieht uns an einen Platz, an einen Ort, der viel wunderbarer ist als das, was wir gerade vielleicht erleben. Es ist die Sehnsucht nach einer Welt, die wir nie hatten, nach einem Körper, den wir nie hatten. Nach einem Partner, den wir nie hatten, nach Erfolg, den wir nie hatten, für den wir aber gemacht sind. Und ihr Lieben, die Bibel sagt uns, dass so eine Welt kommen wird, wo das alles vorhanden sein wird, wonach wir uns sehnen. Und wir gehen auf diese Welt zu und du und jeder kann Teil davon sein. Wie? Indem wir dem Glauben schenken, was wir in den letzten Wochen gesagt haben. Indem wir dem Glauben schenken, der der Erstling ist, die erste Anzahlung von Gottes neuer Schöpfung, Gottes neuer Welt. Indem wir dem Glauben schenken, was Jesus am Kreuz getan hat. Wisst ihr, was er da getan hat? Dort hat er die gesamte Hoffnungslosigkeit dieser Welt ertragen, damit wir, damit du, damit jeder einzelne Mensch Hoffnung haben kann. Die Theologie nennt das die stellvertretende Hoffnungslosigkeit von Jesus. Er hat meine Hoffnungslosigkeit genommen, damit ich Hoffnung haben kann. Er hat die Hoffnungslosigkeit, die Trennung vom Vater am Kreuz erlebt. Er hat am Kreuz alles hergegeben, was er hatte, sein ganzes Leben, damit wir gewinnen können, was wir nie hatten, nämlich ein Leben in echter Hoffnung. Wie passiert dieser Wechsel von Hoffnungslosigkeit hin zu Hoffnung? Wenn wir das verstanden haben, was wir eben gesagt haben, und wenn wir das glauben können, dann müssen wir ihn eigentlich nur noch bitten. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er unsere Hoffnungslosigkeit durch seine lebendige Hoffnung ersetzt. Dass er das wegnimmt, was uns fehlt, und durch seine Hoffnung ersetzt. Und wenn wir ihn darum bitten, hat er versprochen, dass er es tun wird, ganz tief in uns drin. Das ist der erste Schritt, der wichtigste Schritt, den wir gehen können, um Gottes echte Hoffnung für unser Leben zu erlangen. Es ist aber auch noch ein zweiter Schritt. Wir können und dürfen glauben, was Jesus in seiner Auferstehung bewirkt hat. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung, die gehören untrennbar zusammen. Jesus ist nicht einfach nur gestorben und tot geblieben. Nein, Jesus, Gott hat ihn auferweckt und er lebt heute noch. Lebendig ist er aufgefahren in den Himmel und wir lesen, er hat sich zur Rechten Gottes auf seinen Thron gesetzt. Und jetzt hört mal hin, als Johannes seinen Blick in den Himmel werfen darf, da sieht er und hört er Folgendes. Offenbarung 21, 5. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was für eine atemberaubende Sicht der Dinge, oder? Von Johannes hier. Der Erstling der Auferstandenen. Jesus verspricht, siehe, ich mache alles neu. Weil es einmal mit mir, an mir passiert ist, sagt Jesus, habt ihr die Garantie, dass es wieder passieren wird, dass ich es wieder tun werde. Und nicht nur mit ein paar besonderen, heiligen, tollen Menschen, sondern allen, allen, die dieser Botschaft Glauben schenken, die wird er in seine neue Welt hineinversetzen. Ich möchte dich, ich möchte euch heute Morgen ermutigen. Lass diese Wahrheit, das ist kein Hirngespinst, es ist eine Wahrheit, eine Tatsache von Gott selbst versprochen. Lass diese Wahrheit dein Herz bewegen. Lass sie dein Herz und dein Leben so verändern. Lade Jesus heute in die Hoffnungslosigkeit ein, hinein, in der du stehst. Und lass es durch seine echte Hoffnung ersetzt werden. Und werde Teil dessen, was Gott in dieser Welt tun will, was er vorhat, bis dass er wiederkommt. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Vater, was für große Bilder, die du uns da in deinem Wort in der Bibel schenkst. Ja, wie wir das Wort da benutzen, wie unglaublich fast. Und doch hast du es einmal getan und wirst es wieder tun. Du stehst zu deinen Versprechen. Dein Versprechen ist gleichzeitig deine Zusage. Es ist wahr und es wird geschehen. O Herr, lass diese Wahrheit ganz tief in uns hineinfallen. Mach uns bewusst, dass das die Zukunft ist, auf die wir zugehen. Und lass uns heute so leben, als ob wir genau wissen, dass das passiert. Wirke das in uns, Herr. Ich bitte dich um deinen Segen, Herr. In Jesu Namen. Amen.